Die Zahl deutscher Spieler in der Premier League ist mittlerweile riesig. In der Saison 2025-26 sind es gleich 16 Namen gewesen. Von Florian Wirtz, Nick Woltemade und Kai Havertz bis hin zu Jordan Bayer oder dem 19-jährigen Nottingham-Verteidiger Eric da Silva Moreira. Robert Huth ist mit 322 Spielen deutscher Rekordkicker im englischen Oberhaus. Andere wie Uwe Hünemeyer, Thomas Helmer oder Ralf Fährmann blieben bei ein oder zwei Einsätzen. Aber wer waren die Ersten, die in der Premier League spielten? Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Retroball. Ich bin Jesse und grabe mich durch die Archive vergessener Vereine, Spieler oder Geschichten. Heute geht es um die erwähnte Frage: Wer waren die ersten deutschen Spieler, die in der mächtigen Premier League zum Einsatz kamen? Und vor allem, wie kam es dazu? Bevor wir die Fragen beantworten, müssen wir ganz kurz auf die Liga gucken. Die Premier League an sich ist ja vergleichsweise jung. Erst 1992-93 feierte sie ihr erstes Jahr. Zuvor war die First Division unter Führung der Football League die oberste Etage im englischen Fußball. Die First Division wurde anschließend zur zweiten Liga degradiert, ehe sie nach 2004 von der Football League Championship abgelöst wurde. Warum das Ganze überhaupt geschah? Natürlich, Geld. Was sonst? Die Vereine empfanden, dass viel zu viel Fernsehgelder in die unteren Ligen wanderten. Mit der Premier League wollte man die Fernsehrechte selbst verwalten und in den frühen 90ern boomte das TV-Geschäft, obwohl die Anbieter damals horrende Verluste machten. Der englische Fußballverband unterstützt die Gründung der Premier League, denn dort gab es seit längerem ein sehr angespanntes Verhältnis zur Football League. Das Resultat war jedenfalls die Gründung der neuen Liga. Die 19 Nichtabsteiger der First Division und die drei Aufsteiger aus der Second Division wanderten in die Premier League ab, die im August 1992 ihren ersten Spieltag hatte. Damit begann auch eine stärkere Öffnung für das Ausland, die in den 80ern langsam begonnen hatte. Ausländische Legionäre waren im englischen Fußball lange eher selten, wenn man mal von den anderen Teilen des Vereinigten Königreichs und Irland absieht. Da gab es dann noch Nachfahren von Einwanderern ehemaliger Kolonialgebiete, aber nur vereinzelt Spieler aus anderen Ländern. Zur letzten Saison 1991-92 wechselten dann schon einzelne bekannte Namen in die First Division. Der schwedische Verteidiger Roland Nilsson, WM-Dritter 94, kommt und vor allem Torwart Peter Schmeichel, der bei Manchester United anheuert. Aber auch zwei deutsche Spieler werden verpflichtet. Allerdings keine, die man zu diesem Zeitpunkt kennt. Aston Villa hatte sie in den Niederungen des deutschen Fußballs ausfindig gemacht. Beim Berliner Oberligisten Bergmann Borsig spielen sie. Der eine ist Matthias Breitkreuz, 20 Jahre alt, ein Zehner, Edeltechniker, der auch schon mal bei Schalke 04 vorspielen durfte. Der andere ist Stefan Beinlich, 19 Jahre alt, Stürmer, Instinktfußballer. Für beide ist es kaum zu glauben. Der Mauerfall ist erst 2 Jahre her, beide Spieler sind im Osten aufgewachsen. Und Stefan Beinlichs Karriere galt eigentlich schon als beendet. Als er 15 Jahre alt war, stellten Mediziner seines Vereins BFC Dynamo fest, dass der Offensivspieler an Herzrhythmusstörungen leidet und rieten daher zum Karriereende. Später stellt sich heraus, da war nichts. Aber Familie Beinlich hatte eine Tante im westlichen Hamburg und das missfiel der Stasi. Daher durfte Stefan Beinlich nicht mehr spielen.
Dann wurde dann in der 10. Klasse wurde mir gesagt, dass ich keinen Fußball mehr spielen darf. Und zwar nicht wegen Westverwandte, sondern weil ich Herzrhythmusstörungen habe und die so schlimm seien, dass Fußball erstmal für mich passé sei.
Und für mich war es dann halt leider, im Alter von 16 war dann Feierabend.
Erst nach einem Jahr Pause wagt Stefan Beinlich einen Neuanfang und trifft dann bei Bergmann Borsig auf Matthias Breitkreuz, der zuvor bei der BFC Dynamo Reserve aussortiert wurde. Nun stehen sie zusammen mit ihren Freundinnen am Flughafen von Birmingham. Ein Rolls-Royce kommt und fährt die vier ins nobelste Hotel der Stadt.
Kicker, Ausgabe 90, 1991. Ein Hotelpalast aus Glas und Marmor. Und damit die zwei gleich wussten, wie wichtig sie den Engländern sind, saßen sie abends beim Liga-Cup-Spiel Aston Villa gegen Grimsby in der Präsidentenloge. Gleich neben Teammanager Ron Atkinson und Clubboss Doug Ellis, der den Rolls-Royce vorbeigeschickt hatte. Ein Tag später wird's dann für beide ernst. Aston Villa gegen Manchester City. Ein Spiel der Pontins League, der Nachwuchsrunde der englischen Erstligaklubs. Siebte Minute, Beinlich köpft das 1:0. Nur 9 Minuten später erzielt Breitkreuz per Volleyschuss das 2:0. Endstand 2:1. Ron Atkinson ist beeindruckt.
Die Vertragsverhandlungen enden schnell und Villa überweist 600.000 D-Mark an den Berliner Amateurverein. Sagt man jedenfalls.
Kasse machen ist angesagt, sage und schreibe, 400.000 Mark sollen es sein, die Breitkreuz und Beinlich von Birmingham bringen.
Ich weiß gar nicht, dass wir 400.000 Mark bekommen haben. Wir sind mit der Summe, die wir erhalten, zufrieden.
Aber 400.000 Mark ist zu hoch.
Das ist nicht zu hoch.
Beide Spieler bekommen ein Auto und werden bei Gastfamilien untergebracht, erhalten dort auch Sprachunterricht. Breitkreuz feiert nach wenigen Wochen sein Debüt, wird am 18. Januar 1992 bei der Niederlage gegen Sheffield Wednesday zur Pause eingewechselt. Ein Monat später feiert er sein Startelfdebüt, als Villa nach längerer Durststrecke 1:0 gegen Oldham Athletic gewinnt. Breitkreuz zeigte laut Kicker-Korrespondent Arthur Rodmill eine starke Leistung. Er kann als Rotationsspieler immer wieder Akzente setzen, kommt am Ende auf 8 Einsätze in seiner ersten Saison für Villa.
Kleiner Fußballer aus der 4. Liga damals, in der 3. Liga, unterschreibt einen Vertrag in England, das war absoluter Wahnsinn.
Bei Beinlich läuft es etwas zäher. Er muss sich noch vermehrt im Nachwuchs anbieten. Im April kommt aber auch er zu seinem Debüt, macht am Ende 2 Saisonspiele in der ersten Mannschaft. Dann kommt nun also der Start der Premier League. Und das hilft den beiden Spielern nur bedingt. Denn das große Geld durch den neuen Fernsehvertrag, das investieren die Teams auch in viele Neuzugänge. Bei Villa kommen mit dem Waliser-Stürmer Dean Saunders und dem irischen Mittelfeldspieler Ray Horton 2 teure Neuzugänge, die ähnliche Positionen wie Breitkreuz und Beinlich bespielen. Über 40 Spieler umfasst der Kader. Und nach damaligen Regeln der Premier League können an Spieltagen nur 2 Feldspieler und ein Ersatztorwart auf der Ersatzbank Platz nehmen. Erst 5 Tage vor Weihnachten 1992 klärt sich dann die Frage, wer war nun also der erste deutsche Spieler in der Premier League? Im Spiel bei Manchester City wird Matthias Breitkreuz in der 61. Minute eingewechselt. Eine Woche später feiert Stefan Beinlich sein Premier League-Debüt in Coventry. Durch Verletzungen rücken nun beide Spieler etwas näher an den Kader.
Kicker, Ausgabe 10, 1993. Die beiden Berliner, die bislang lediglich ein Reservistendasein fristeten, schrieben am vergangenen Mittwoch ein Stückchen Historie, denn erstmals wurden in einem englischen Meisterschaftsspiel 2 Deutsche gleichzeitig eingesetzt. Da der irische Nationalspieler Ray Horton wegen einer Verletzung ausfiel, stand Breitkreuz zum ersten Mal in dieser Saison im offensiven Mittelfeld in der Anfangsformation. Er zeichnete sich durch gescheite Pässe und Tordrang aus. Seine Freistoßflanke führte zum Führungstreffer durch Paul McGrath und leitete den 3:1-Sieg gegen Sheffield United ein. Beinlich wurde nach der Pause eingewechselt.
Im Frühjahr kehren die Verletzten zurück und die beiden Deutschen rutschen wieder aus dem Kader heraus. Immerhin, es winkt ein Triumph, denn Aston Villa setzt sich auf dem 2. Tabellenplatz fest. Aber es wird kein spannender Titelkampf. Tabellenführer Manchester United feiert einen komfortablen Titel. Villa bleibt nur die Vizemeisterschaft. Breitkreuz und Beinig haben derweil langsam auch genug von ihrem Birmingham-Ausflug. Beide sind nun 22 bzw. 21 Jahre alt, wollen endlich dauerhafte Spielpraxis oder wenigstens mal konstant Kaderplätze.
Kicker, Ausgabe 34, 1993. Für die beiden Ex-Amateure ist dieser Zustand dennoch unbefriedigend. Darüber können auch die Streicheleinheiten ihres Managers Ron Atkinson nicht hinwegtäuschen. So nutzt er jede Gelegenheit, Breitkreuz für den besten linken Fuß im Team zu loben oder Beinig als talentierten Instinktfußballer hervorzuheben. Doch trotz der positiven Resonanz scheint der Weg in die Stammelf noch weit. Immerhin müssten die beiden 21-Jährigen internationale Größen wie Dean Saunders oder Tony Daly verdrängen. Es ist also kein Wunder, dass sich die beiden Berliner, die noch einen Vertrag bis 1994 haben, über eine Luftveränderung so ihre Gedanken machen. Den technisch beschlagenen Breitkreuz zieht es dabei mehr in die Bundesliga. Beinig könnte sich auch einen Transfer innerhalb Englands vorstellen.
Der erste FC Nürnberg fragt damals an, aber Ron Atkinson sagt nein. Dabei werden die Karten für Breitkreuz und Beinig nicht besser. Durch die erfolgreiche letzte Saison möchte Villa natürlich mehr und investiert in weitere neue Spieler. Aber Atkinson blockt Vereine, die an den beiden deutschen Spielern interessiert sind, mit absurden Ablöseforderungen ab. Der Techniker Matthias Breitkreuz, dem nicht der größte Arbeitseifer nachgesagt wird, spielt in der Saison 1993-94 fast gar keine Rolle, darf nur am Saisonende in zwei Spielen mitmischen. Stefan Beinig, mittlerweile häufiger im Mittelfeld eingesetzt, darf vereinzelt im Saisonverlauf mal ran. Dennoch ist auch er frustriert, ob der Situation mit Manager Atkinson.
Kicker, Ausgabe 5, 1994. Jüngstes Beispiel für die undurchsichtige Personalpolitik. Vor zwei Monaten wollte Zweitdivisionär Luton Town Stürmer Stefan Beinig kaufen. Atkinson lehnte aber nach kurzer Bedenkzeit ab und setzte den Deutschen prompt in den folgenden beiden Punktspielen von Villa ein. Stefan Beinig: Im ersten Spiel war ich noch etwas zu zurückhaltend. Nach dem zweiten Match habe ich aber gute Kritiken bekommen und auch Atkinson hat mich gelobt. Was den Berliner dann aber wunderte? Im nächsten Spiel verbannte ihn der Sportchef ohne Begründung wieder in die Reserve.
Beide Spieler sehen das Vertragsende im Sommer 1994 herbei. Wobei da auch noch ein weiteres Problem existiert, denn es gibt ja noch kein Bossmann-Urteil. Villa kann also auch nach Vertragsende noch eine Ablöse verlangen. Das schreckt weiter Teams ab. Am 27. April gelingt Stefan Beinig immerhin ein Tor in der Premier League. Er bringt Aston Villa beim Spiel in Newcastle nach 10 Minuten in Führung. Aber das Spiel endet 5:1 für die Nordengländer. Und Beinig kommt zu spät, um sich den Titel des ersten deutschen Torschützen in der Premier League zu sichern. 4 Wochen zuvor war dies Uwe Rösler bei Manchester City gelungen. Eine Woche später zog auch dessen Teamkollege Steffen Karl nach. Im Sommer 1994 ist nun aber Schluss für beide in Birmingham. Stefan Beinig einigt sich mit Hansa Rostock auf einen Wechsel. Breitkreuz verhandelt mit Hertha BSC, doch der Transfer platzt. Am Ende landet auch er bei Hansa Rostock. Man einigt sich nach einem Verhandlungsmarathon mit Villa auf einen Transfer, bei dem knapp 800.000 D-Mark für beide Spieler fällig werden. Neben Spielern wie René Schneider und Steffen Baumgart sind Breitkreuz und Beinig Teil der Mannschaft, mit der Rostock 1995 in die erste Bundesliga aufsteigt und sich über viele Jahre im Oberhaus etabliert. Vor allem Beinig ist mit 15 Toren einer der Aufstiegsgaranten. In der Folge gehen beide Karrieren aber deutlich auseinander. Stefan Beinig wird auch in der ersten Bundesliga zu einer prägenden Figur bei Rostock und auch in Leverkusen, Berlin und Hamburg ein Leistungsträger. 1998 debütiert er in der Nationalmannschaft und kann dort immerhin 5 Länderspiele vorweisen. In der Bundesliga wird er auf 288 Spielen mit 56 Toren kommen. Breitkreuz kann in Rostock und später bei Arminia Bielefeld nicht durchgehend überzeugen. Eher selten sind die großen Highlights wie im Dezember 96, als er im Trikot von Arminia Bielefeld einen Freistoß aus rund 40 Metern im Tor versenkt.
Ein Foul Hagners am Mittelkreis führte zum sportlichen Super-GAU. Über 30 Meter Entfernung, Freistoß von Matthias Breitkreuz. Der Augenblick, der letztlich dieses Fußballspiel entschied. Armer Torwart.
Gesehen habe ich nichts. Weiter. Wer hat denn die Seitenwahl gewonnen? Haben Sie das mitgekriegt?
Ja, wenn wir sie gewonnen hätten, hätte ich das Tor hundertprozentig nicht gekriegt.
Sein fußballerisches Talent steht außerhalb jeden Zweifels. Aber die Mentalität wirft ihm immer wieder einen Stock in die Speichen. 2001 wechselt er mit 30 zum 1. FC Saarbrücken in die 2. Bundesliga. Mit 2 Toren in 2 Spielen startet er gut in die Saison. Aber die mit Namen wie Sven Scheuer und Jonathan Akpobori verstärkte Mannschaft funktioniert so überhaupt gar nicht und verbringt die Saison auf den Abstiegsrängen. Das Saisonende wird Breitkreuz in Saarbrücken gar nicht mehr mitbekommen. Im Januar entlässt ihn der Verein. Mangelnde Berufsauffassung lautet der Grund. Nach einem weiteren fehlgeschlagenen Versuch bei Regionalligist Augsburg Fuß zu fassen, endet die Karriere von Matthias Breitkreuz mit 32 Jahren Ende 2003. Er verabschiedet sich gänzlich aus dem Fußball und beginnt eine Ausbildung in der Pflege. Heute arbeitet er für den sozialen Beratungsdienst am Universitätsklinikum Augsburg.
Er war als Mensch ein toller Mensch und für mich einer der besten Fußballer, die ich kennenlernen durfte, der leider nicht sein Potenzial auf dem Platz ausgeschöpft hat. Er hätte Nationalspieler aus meiner Sicht werden müssen.
Das war unsere heutige Geschichte. Wenn ihr also irgendwann mal die Frage nach dem ersten deutschen Spieler der Premier League erhaltet, die Antwort lautet Matthias Breitkreuz. Mir war die Geschichte vor 30 Jahren erstmals untergekommen. Damals spielte ich auf dem Super Nintendo das Spiel Lothar Matthäus Super Soccer und entdeckte bei Aston Villa die aus Lizenzgründen verfremdeten Namen Matthias Britkrutz und Stefan Bienlich. Da Rostock gleichzeitig in der Bundesliga furios gestartet war, machte es da bei den Namen schon Klick und in Sonderheft und so sah man dann auch, dass bei beiden Spieler Aston Villa bei den vorherigen Vereinen standen. Später im Internetzeitalter konnte ich mir dann die Story auch mal anlesen und es ist ja schon interessant, welche Spieler so alles in der Premier League der 90er Jahre spielten, ehe diese Liga dann in extreme Dimensionen vorstieß. Und generell auch diese Erinnerung, dass auch damals kuriose Regeln existierten, wie zum Beispiel, dass die Ersatzbank bei Spielen lange nur aus 2 Feldspielern bestand. Da musste ein Verein also wirklich schon vor dem Spiel genau wissen, wen er da zur Einwechslung haben wollte. Und taktisch konnte man da natürlich auch nicht sonderlich viel variieren. Noch 2004 waren es nur 5 Bankplätze bei 3 Einwechseloptionen. Aber das soll es nun gewesen sein. Ich wünsche euch 2 schöne Wochen und wir hören uns dann mit der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.